Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Familien beschäftigt, nämlich, wie können wir unsere Kinder gut und sicher durch die digitale Welt begleiten? Vom ersten Kontakt mit dem Tablet bis zur Frage, wann ein eigenes Smartphone sinnvoll ist. Die digitale Kindheit stellt Eltern vor viele neue Herausforderungen, aber bietet auch jede Menge Chancen. Seid ihr zu Hause screenfrei oder eher der Meinung, Kinder dürfen, müssen sogar Medienzeit haben? Ist Fernsehen okay? Und wann gibt's das erste Handy fürs Kind? Die Meinungen gehen stark auseinander und am Ende macht jeder so, wie er es für richtig hält. Aber wissen alle Eltern auch, was das genau bedeutet und zu welchen Dingen ihre Kinder dadurch Zugang bekommen? Soll man sie möglichst lange von all dem fernhalten oder lieber früh aufklären und beibringen, was das alles so bedeutet? Fakt ist, Kinder wachsen heute digital auf und werden analog erzogen. Wir müssen uns als Eltern diesen Themen also stellen. Manche kümmern sich wenig, andere sind schon sehr bewusst, aber wo findet man Leitlinien und wie sieht man in dieser Entwicklung, die für viele von uns Eltern nicht angeboren ist, sondern erlernt werden muss, Chancen statt Risiken? Wenn selbst die Eltern keine Ahnung haben, wie sollen dann die Kinder erfahren, wie sie sich in dieser digitalen Welt bewegen sollen? Genau zu diesem Thema habe ich mir heute Leonie Lutz eingeladen. Leonie ist Redakteurin und Autorin und Mutter. Auf ihrem Blog Mini-Menschlein schreibt sie seit vielen Jahren über das Leben mit Kindern und insbesondere über den bewussten Umgang mit digitalen Medien in der Familie. Sie hält Vorträge, gibt Workshops für Eltern und hat mit ihrem Buch Begleiten statt Verbieten vielen Familien einen praxisnahen und alltagstauglichen Weg gezeigt, wie Medienerziehung gelingen kann. Seit März 2025 ist ihr Ratgeber Verstehen statt Verlieren im Handel und im Herbst 2025 dürfen wir uns auf kluge Köpfchen mit KI freuen. In ihrem brandneuen Podcast bespricht sie mit Gästen die Gefahren und Risiken von Social Media und klärt Fragen wie, machen Computerspiele aggressiv? Was macht eine gute Kinder-App aus? Ist TikTok gut oder schlecht für mein Kind? Und wie können wir KI in Familien nutzen? Heute sprechen wir mit ihr über digitale Balance, Medienkompetenz und wie Eltern ihre Kinder stärken können, statt nur Regeln aufzustellen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Leonie. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt.
Hi, freue mich.
Jetzt mal ehrlich gesagt, Leonie, was hast du so richtig vergeigt bei deinen Kindern im Umgang mit Medien?
Also ich habe bei meiner großen Tochter, die ist mittlerweile 21, habe ich sehr lange darauf beharrt, dass sie kein Smartphone bekommt.
Ja.
Und war mir sicher, dass ich da den absolut richtigen und wertvollen Weg gehe, aber dieser Weg war nicht nah am Kind. Weil dadurch war meine große Tochter damals ausgeschlossen. Und das war mir so nicht bewusst. Also alle Kids waren im Klassenchat und haben da Dinge besprochen, so Sachen wie Hausaufgaben, die haben sich darüber verabredet und so. Überhaupt hatten damals alle WhatsApp und ich habe meiner Tochter gesagt, nee, das brauchst du nicht. Hier ist ein Nokia 3310, damit kannst du auch kommunizieren. Ja.
Das kenne ich auch, ja.
Das muss reichen. Und ich habe in meiner Angst davor, dass sie an den digitalen Geräten schlechte Erfahrungen macht, habe ich vergessen, dass ich die Kinderperspektive reinbringen muss und dass ein Smartphone leider heutzutage eben auch Teilhabe bedeutet und eben auch bedeutet, ich bin als Kind, als jugendlicher Mensch, sie war damals 12, meine ich, ich bin nicht ausgeschlossen, sondern ich bin auch Teil des Klassenchats und ich kann mich auch über WhatsApp mit den anderen verabreden, so wie das jetzt alle tun. Mhm. Und das war so ein großer Fail, den ich jetzt bei meiner kleinen Tochter tatsächlich korrigiert habe und mich dann entschieden habe, okay, sie bekommt das Smartphone mit dem Übertritt zur weiterführenden Schule und ich begleite das sehr und teilweise hatten auch schon viele Kinder einfach früher in dem Freundeskreis Smartphones, aber jetzt haben das eben alle und jetzt begleite ich diesen Schritt, anstatt per se zu verbieten.
Das finde ich, da bist du schon genau in dem Punkt, den ich bisher so schwierig finde. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, meine Kinder sind 5 und 3. Mhm. Aber ich beschäftige mich ehrlich gesagt schon gedanklich sehr damit, weil es ja auf uns zukommt. Also es ist ja nur eine Frage der Jahre, aber es wird auf uns zukommen. Und das ist genau das Problem, was ich so als allererstes sehe. Die Umwelt drumherum wird es nicht genauso machen, wie wir das machen wollen würden. Die wird ihre eigenen Regeln für sich finden. Mhm. Und dieser, ich sage jetzt mal Gruppenzwang oder Gruppendruck oder auch einfach, was du gesagt hast, dieses ausgeschlossen fühlen, das ist ja in dem Alter auch so wichtig, Zugehörigkeit zu empfinden.
Total.
Das ist schon die erste große Herausforderung, finde ich. Noch bevor dieses Ganze, was konsumieren die Kinder dann eigentlich, da so eine Regel zu finden. Die erste Frage, die ich hätte, wie hat deine Tochter darauf reagiert, dass sie als einzige, in Anführungsstrichen, nur ein Nokia 3310 hatte? Also war da schon der erste Konflikt zwischen euch?
Ja, der war nicht so dramatisch, weil man muss sich veranschaulichen, das ist ein paar Jahre her. Sie ist heute 21, da war sie 12. Also da war das auch mit, also zum Beispiel mit Instagram und Snapchat, das war alles noch relativ in Kinderschuhen. Das hatten da schon viele ihrer Freundinnen, aber das war nicht so ein Hype wie heutzutage, wo es Usus ist, dass Teenager alle Social-Media-Kanäle nutzen. Am Anfang war es so, naja, sie hat es quasi mit akzeptiert und hat dann auch immer wieder gefragt und dann hat sie, ne, so, also das ging so, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr war es so einigermaßen in Ordnung. Und irgendwann hat sie mich dann in ihre Welt geholt und hat dann mir auch gesagt, Mama, weißt du eigentlich, was das für mich heißt? Und hat mir das richtig erklärt. Und in dem Moment habe ich gecheckt, oh shit, da muss ich einen anderen Weg finden für uns. Ja.
Und dann habt ihr ihr ein Smartphone gegeben, das irgendwie, sag ich mal, Barrieren hat oder ihr mitgucken konntet? Oder was war dann der erste Schritt für euch?
Genau. Ich habe ihr dann ein ausgedehntes iPhone von mir gegeben. Das ist auch was ich Eltern empfehlen kann, dass man ein Gerät dem Kind anschafft, wo man sich selber drin gut auskennt. Bei uns in dem Fall war es Apple. Aber wenn man sagt, wir haben hier nur Samsung-Geräte, dann macht es auch Sinn, für das Kind ein Samsung-Gerät anzuschaffen, weil man einfach dann selber voll konfirm ist mit den Einstellungen und überhaupt weiß, wo kann man Sachen einstellen. Und dann haben wir damals, ich meine, es war mit Google Family Link gestartet, ein Sicherheitsprogramm. Irgendwann kam ja auch dann die Apple-Familienfreigabe dazu, Apple-Bildschirmzeit, also da gab es so eine Wandlung in den Jahren, die wir immer mitgegangen sind und haben dann eben alles safe eingestellt. Dazu gehört im ersten Step, dass sie sich nicht einfach Apps runterladen konnte und benutzen konnte, sondern dass ich immer eine Anfrage bekommen habe und gesehen habe, sie möchte sich das und das runterladen. Und dann konnten wir quasi in Dialog gehen und sagen so, warum willst du das runterladen? Macht es denn schon Sinn? Ab wie vielen Jahren ist das? Und dann war die Möglichkeit auf der einen Seite, dass ich sehe, wo ist ihr digitales Interesse?
Ja.
Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, du, pass auf, Musical.ly gab es damals noch, das war nicht TikTok. Musical.ly, das ist noch nichts für dich. Ja, so. Diese Schutzmechanismen, zu denen würde ich auch allen Eltern raten. Ne? Also es gibt sowohl innerhalb von Apps als auch an den Geräten selbst gibt es Kinder- und Jugendschutzeinstellungen und die würde ich alle anwenden, auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass mein Kind dann hundertprozentigen Schutz erfährt, weil die echten Gefahren im Netz gehen ja von Menschen aus.
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Und es bedarf auch einfach Eigenleistung. Ne? Also wenn sozusagen das Kind erklärt, Musical.ly ist so eine App, da hört man Musik und das Elternteil beschäftigt sich nicht weiter damit, kann es ja auch nicht einschätzen, was es wirklich ist. Also man muss auch wirklich in Vorleistung treten und da erstmal sich selber erkundigen. Plus, was ich mir auch immer überlege, selbst wenn das eigene Kind es nicht hat, auf dem Schulhof haben die meisten Kinder ein Handy in der Hand oder wenn sie auf dem Weg zur Schule sind oder. Die gucken ja nicht nur in den eigenen Screen, die gucken ja auch in den Screen der Freunde. Da kriegen sie natürlich auch Zugang zu Dingen, die man vielleicht selber gar nicht so kontrollieren wollte, ne?
Das ist unser größtes Problem aktuell, dass du quasi, selbst wenn du für dein Kind entscheidest, meine Tochter darf kein TikTok oder kein Snapchat, im Schulbus kommt mein Kind vielleicht dann doch mit diesen Inhalten in Berührung oder aber auch im Klassenchat. Ganz, ganz problematisch und deswegen gehen wir in der Familie so einen begleiteten Weg, dass wir einerseits einmal die Woche gemeinsam in den Klassenchat gucken und ich dann also nicht jetzt einfach das Handy meiner Tochter nehme und sage so, ich will jetzt mal alles lesen, sondern wir setzen uns bewusst hin und ich sage, zeig mir mal, was gerade im Klassenchat abgeht. Und auch wenn sie zum Beispiel YouTube guckt, das guckt sie auch und da darf sie nur bestimmte Kanäle gucken, die freigeschaltet sind. Da gucke ich aber auch rein, was sind das für Kanäle? Also du hast recht, da ist ganz viel Mitwirkung und proaktives Handeln bei Eltern erforderlich. Also ich finde aber, wenn man sich einmal in die Thematik eingearbeitet hat, ist es gar nicht so schwierig. Also die Apps, die Kinder haben, sollte man sich vorher selber angucken. Ja. Ich empfehle unseren Ratgeber Begleiten statt Verbieten. Der ist für Familien mit Kindern allen Alters. Und wenn man dann bei den Einstellungen Hilfe braucht, zum Beispiel gibt es eine tolle Seite, die heißt medien-kindersicher.de. Und da kannst du Schritt für Schritt eingeben, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Samsung Galaxy, dann sagt dir die Website, du musst das und das und das machen. Oder du sagst, mein Kind, keine Ahnung, ist vielleicht schon 14, will Roblox spielen. Wie kann ich das kindersicher einstellen? Dann gehst du wieder auf diese Seite und da steht das dann auch Step by Step. Also wir können uns schon Hilfe holen und die brauchen wir auch, weil nicht jeder hat die Zeit, sich von morgens bis abends da reinzufuchsen und alle Gefahren und Risiken zu kennen. Deswegen glaube ich, so ein Auftakt mit einem Buch, wo quasi komprimiert alles drin steht und dann quasi für die Einstellung deines Kindes guckst du dann nochmal auf so eine Website, kannst da auch noch Newsletter zum Beispiel abonnieren, dann wirst du immer erfahren, wenn es irgendwo eine Änderung gibt. Das finde ich gut und das gehört eben zur Elternschaft heute auch dazu.
Ja. Ist es auch eine Art von Akzeptanz, dass die Kinder auch eine Privatsphäre haben, die die Eltern nicht kennen?
Ich finde ja. Ich glaube aber, das ist Ansichtssache. Ich finde aber, sie ist begrenzt, nämlich bis zu einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, möglicherweise mein Kind hat irgendwie eine digitale Not, über die es nicht spricht. Und ich habe das Gefühl, ich komme an mein Kind nicht ran. Also wenn man mehrmals Angebote gemacht hat, was mit dem schreibst du da, wer chattet dich bei Snapchat an, Mama, ist egal und ich will, ach egal, geht dich nichts an und so. Wenn man merkt, irgendwie hat sich da was verändert beim Kind, dann würde ich tatsächlich, also ich aus Mama-Sicht, jetzt, ich bin keine Pädagogin, ich kann das jetzt nicht pädagogisch beurteilen, aber aus Mama-Sicht würde ich, wenn ich das Gefühl hätte, da ist irgendwas im Argen, worüber mein Kind nicht spricht, würde ich dann da schon auch mal reingucken. Aber aktuell ist es so, meine Tochter ist jetzt erst 11 Jahre alt, die Kleine, dass wir diesen begleiteten Weg gehen und sie den auch mitträgt. Das kann sich verändern. Das kann sein, die sagt mit 14 oder mit 13 schon, sag mal, spinnst du? Ich zeig dir doch nicht meinen Klassenchat.
Ja. Ja, und sie haben natürlich auch die Möglichkeit, Sachen zu löschen. Ja. Nicht alles findet man dann wieder.
Ganz beliebt ist auch dann einfach bei WhatsApp-Chats zu archivieren.
Ja.
Dann sehen es die Eltern gar nicht. Mhm. Also die Kinder sind knifflig. Die wissen auch, wie sie technische Schutzeinstellungen umgehen. Noch nicht mit 9, 10, 11, 12. Aber irgendwann kommt das.
Großen Geschwister vielleicht.
Genau.
Ja, also man kommt genauso, wie sie auf einmal mit irgendwelchen, ich wollte gerade Fachworten, aber Kraftausdrücken nach Hause kommen, die sie irgendwo von Eltern aufgegriffen haben, werden sie sich da natürlich auch Tipps holen können, theoretisch auf dem Schulhof.
Ja.
Jetzt hast du zwei Kinder, die 10 Jahre Altersunterschied haben. Das ist ja vielleicht in dem Punkt auch ganz von Vorteil, weil du sozusagen diese Entwicklung, du konntest dich jetzt sozusagen darauf einstellen, hast einen Testlauf gehabt mit deiner ersten Tochter und jetzt wahnsinnig viel mehr Wissen. Kannst du so zusammenfassen, wie stark sich das verändert hat in den 10 Jahren?
Also es gibt Dinge, die haben mich schon vor 10 Jahren schockiert. Zum Beispiel war es der 13. Geburtstag meiner Tochter damals und alle Kinder, wir hatten eine Sleepover-Party gemacht und alle Gästinnen, also alle Kinder, die da eingeladen waren, hingen abends, während wir einen Film geguckt haben, nur an ihren Geräten, außer meine Tochter. Und ich dachte so, boah, echt, wie doof ist das denn? Die unterhalten sich gar nicht. Das soll hier eine Sleepover-Party sein. Wir gucken einen Film und es gab gar keinen Austausch. Das hat mich total verletzt als Mutter. Irgendwie kann ich dir gar nicht sagen, aber es hat irgendwie mich schockiert.
Ja.
Ich glaube, und kürzlich war ich bei einem Kindergeburtstag, da waren dann 11-Jährige und da habe ich sowas auch gesehen und habe ich gedacht, ach krass, das hat sich nicht verändert, das ist tragischerweise gleich geblieben. Ansonsten hat sich verändert, dass die Kinder heute viel früher schon eigene Geräte haben. Also während es bei meiner Großen losging in Klasse 5, ist es bei meiner kleinen Tochter schon, dass es da losging, nicht bei ihr, aber im Umfeld, dass Kinder schon teilweise in Klasse 2, 3 eigene Smartphones haben.
Und da beginnt ja dann schon die Begleitung auch im Sinne von, ja, das machen andere, wir machen es anders. Weil der Wunsch ist ja wahrscheinlich dann bei jedem Kind da.
Voll, da beginnt die Begleitung und das musste dann natürlich auch so geschehen. Und wir machen es bei manchen Apps bis heute so, zum Beispiel TikTok wird meine Tochter nicht bekommen. Wenn ich aber ab und zu in meiner Recherche irgendwie ein lustiges Katzenvideo bei TikTok sehe, dann zeige ich das meiner Tochter. Sag, guck mal, willst du was? Ich habe was bei TikTok gespeichert, das zeige ich dir jetzt. So, ich versuche damit, dieses große, ich will auch TikTok haben, so ein bisschen kleiner zu machen, indem ich es nicht gänzlich verbiete, also auf ihrem Gerät schon, aber indem ich sie quasi teilhaben lasse an meinem Gerät. So meine Idee. Ne? Ähnlich habe ich das mit meiner großen Tochter gemacht. Und die ist, wie du sagst, die ist quasi durchbegleitet, die ist jetzt 21, die studiert an einem anderen Ort, die ist weiter weg von uns. Aber sie sagt heute zum Beispiel, ihre eigenen Kinder dürfen auf gar keinen Fall ein Smartphone bekommen. weil sie eben da auch Inhalte gesehen hat,
ja,
die sie lieber nicht gesehen hätte. Also sie, ja, zum Beispiel folgt sie Malke Zierden, der macht ja Tierschutz.
Ja.
Und aufgrund dieses Follows hat sie im Explore-Feed Misshandlungsvideos von Tieren.
Ja.
Ja, also der Algorithmus denkt, nur weil sie sich für Tierschutz interessiert, interessiert sie sich auch dafür, Tiere zu sehen, die misshandelt werden.
Mhm.
Und da hat sie selber gesagt, das war so das Schlimmste, was sie gesehen hat. Und das, deshalb findet sie, dass Kinder kein Social Media haben sollten.
Ja.
Und ich sehe das für meine Kinder auch. Und da ist ja gerade eine Riesendebatte. Aber ich weiß nicht, ob es gesamtgesellschaftlich funktioniert.
Mhm.
Wenn wir sagen, Social Media ist per se für alle Teens nicht erlaubt. Ich glaube, dass es immer, also die Tech-Anbieter müssten vieles verändern, wir bräuchten politisch Gesetze, wir bräuchten aber auch Eltern, die das dann halt auch umsetzen. Und da, ja, sehe ich halt das Thema, dass es viele Eltern gibt, die sich nicht dran halten oder aber auch dann Kinder nicht dran halten, sofern es nicht gesetzlich verboten ist. Das sehen wir auch in Australien, da gibt es ja seit, ich meine, Ende des Jahres oder Anfang des Jahres ein, ja, Social-Media-Verbot und die Kids umgehen es, oh Wunder.
Ja.
Ja, also war irgendwie leider klar. Deswegen haben wir ja gerade nur diese Möglichkeit des begleiteten Weges, sofern es da politisch keine anderen Maßnahmen gibt. Und den versuche ich zu gehen und den versuche ich halt auch bei Instagram und in meinen Büchern zu teilen.
Jetzt hast du eben schon TikTok angesprochen. Kannst du sagen, was du an TikTok so gefährlich findest und welche Apps deine Töchter nutzen dürfen?
Also ich finde an TikTok sehr gefährlich, dass, wie bei allen Social-Media-Plattformen, das muss man dazu sagen, aber dass ja jeder alles hochladen kann. Was ich bei TikTok bemerke, ist, dass wenn wir Krisen auf der Welt haben, wenn wir ein Erdbeben haben, wenn es zum Beispiel auch als der Angriffskrieg in der Ukraine begann, alle Feeds sofort voll sind mit diesen Videos, mit Frauen auf der Flucht, schreienden Kindern, zerbombte Wohnungen, leere Kinderwägen, wo noch ein Kind drin gelegen hat. Dann auch diese Erdbebensituation. Also, dass die Leute in den Krisengebieten logischerweise ja sofort auf ihre Situation aufmerksam machen wollen und mit der Kamera draufhalten und das bei TikTok hochladen oder auch direkt live gehen. Und das ist dann plötzlich so eine Riesenflut an Inhalten. Und sobald du 1, 2, 3 Videos angeguckt hast, wird dir ja nur noch dieser ja, Content angezeigt. Und da finde ich, dass der TikTok-Algorithmus noch etwas aggressiver ist als ich persönlich. Das ist nur meine persönliche Recherche, meine persönliche Erfahrung, bei Instagram zum Beispiel bemerke. Das andere ist, dass ich ja bei TikTok unglaublich schnell in den Rabbit Hole bin. Also eben wegen des Algorithmus. Ich habe für mein zweites Buch zum Thema Drogen auf TikTok recherchiert und ich hatte nach 3 Clips hatte ich Kontakte zu Leuten, die hätte ich anschreiben können, weil die einfach unter den Kommentaren geschrieben haben, wer braucht was in München, wer braucht, ja, was in Bamberg, hier Berlin am Start, bitte einfach anschreiben, wo ich so gedacht habe, okay, wow, ich kann hier, ich habe jetzt wirklich nur relativ offen eine Recherche begonnen und komme schon nach dem 3. Video in eine Kommentarspalte, über die ich mir Drogen bestellen kann. So, ja, also ganz viel, was ich tragisch finde an TikTok, auch der Hashtag Sad Talk, wo Jugendliche weinen, ja, und einfach schlechte Stimmung verbreiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, um da diplomatisch zu bleiben. Das ist tragisch, dass es diesen Menschen so geht, aber was macht es mit dem, der das dann sieht? Mhm. Und dann kriegt der nur noch solche Videos angezeigt und ich finde TikTok hochproblematisch und eben halt auch aus politischen Gründen. Es wird von Rechtsextremen missbraucht.
Ja.
Wir finden sehr viele populistische Inhalte da, die teilweise sich auch gezielt an Jugendliche richten. Und Jugendliche können, weil sie vielleicht auch den politischen Kontext noch gar nicht so einschätzen können, werden da einfach in falsche Filterblasen gelenkt. Und deshalb werde ich versuchen, jetzt für meine Tochter TikTok so lange wie möglich wirklich zu verbieten.
Ja. Und auf welchen Apps darf sie sich sozusagen mit deiner Begleitung herumtreiben?
Also sie darf YouTube Kids nutzen. Da ja. denkt man ja immer so, ach, das ist ja nur für Kleinkinder, ist aber nicht so. Du kannst ja in der App auch freigeben, du machst einen Account da und dann hast du mehr Einstellungsmöglichkeiten und dann kannst du konkrete Kanäle freigeben. Und das sind mit 11 jetzt natürlich, ist es nicht mehr Peppa Wutz, das ist klar. Ne? Ja. Also das sind dann auch schon YouTuberinnen, Creatorinnen, die zum Beispiel sich ums Thema Make-up, so Geschichten, das gucken wir uns dann halt an, beziehungsweise sie guckt sich's an, aber ich gucke mir die Kanäle vorab an, so. YouTube Kids darf sie begleitet nutzen. Sie darf Spotify Kids nutzen für Hörspiele. Und dann haben wir, Canva darf sie nutzen in meinem Account, weil sie super viel halt Plakate gestaltet, Stundenpläne, irgendwelche Grafiken, irgendwelche Sachen fotografiert und dann Blümchen drum macht oder wie auch immer, also sehr kreativ. Dann nutzt sie die App Audio Adventure. Das ja. Die habe ich auch jetzt in meinem Podcast erst empfohlen. Das ist eine meiner Lieblings-Apps für Kids. Damit können Kinder sich eigene Podcasts erstellen.
Ja,
total cool. Ja, das sind so die Dinge, die sie nutzen.
Genau, mit den letzten beiden sprichst du eigentlich schon sozusagen auch die Chancen an, ne? Weil die Kinder werden jetzt einfach digital aufwachsen. Das wird ein Lebensinhalt sein. Damit werden sie beruflich konfrontiert sein, privat konfrontiert sein, in der Schule konfrontiert sein. Und es ist einfach ja auch wichtig, dass sie da als Natives quasi mit reinwachsen und das Ganze ja von der Pike auf erlernen. Jetzt mal die ganzen problematischen Themen beiseite geschoben. Und das sind ja auch die positiven Dinge. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch eine Handschrift behalten und nicht nur die E-Mail auf der Tastatur tippen können. Aber ganz grundsätzlich gibt es ja ganz viele tolle auch Apps, auch KI-Programme und so weiter, die Kinder altersgemäß und altersgerecht nutzen können zu ihrem Vorteil. Wie siehst du das Thema Schule? Das muss doch einfach, also Medien muss doch einfach ein Schulfach sein und von vornherein begleitet werden.
Unbedingt, unbedingt. Mich stört es wahnsinnig in der deutschen Bildung, dass Medienkompetenz so wenig Raum eingeräumt wird. Es ist schon so, dass jedes Bundesland hat so für sich eine Art von Medienkompetenzrahmen. Was soll in den Schülern irgendwie beigebracht werden? Aber es ist nicht so, dass wir in Deutschland den Fall haben, dass Medienkompetenz flächendeckend vermittelt wird, schon gar nicht in der Grundschule. Und da müssen wir eben halt, da bräuchte es eine Änderung, weil wenn Kinder schon in der Grundschule digitale Medien nutzen, also Klasse 2, 3 eigene Smartphones, blöderweise, oder eben halt auch schon eigene Tablets, die zu Hause einfach rumliegen, dann braucht es da auch Medienkompetenz.
Ja, absolut.
Österreich hat ja mittlerweile ein digitales Fach, digitale Grundbildung, meine ich, nennt sich das, finde ich ganz, ganz toll. Ich glaube, in Bayern zieht man jetzt auch nach, ab Klasse 5, auch ein guter Impuls. Aber das brauchen wir für alle Kids und das brauchen wir für alle Schulen. An der Grundschule meiner Tochter zum Beispiel gab es im Rahmen des Sachunterrichts einmal die Woche Medienkunde. Dachte ich so, okay, wow. Und wir sind umgezogen und waren neu an dieser Schule. Und dann habe ich gesagt, warum machen Sie denn Medienkunde mit den Kids? Das steht doch gar nicht im Lehrplan so ungefähr, ne? Und dann meinten die ja, dass sie halt auch durch die Corona-Zeit gemerkt haben, dass die Kids auch schon in der Grundschule total aktiv an den Geräten sind und dass sie quasi jetzt dann nochmal versuchen, da so ein bisschen die Medienkompetenz reinzubringen, den Kindern zu erklären, wie geht eigentlich Programmieren, also eher so Informatikinhalte, die dann quasi den Kids beigebracht wurden. Das fand ich ja. Ein super Vorstoß und dachte so, hey, guck mal, cool, also das steht nirgendwo drin, das machen jetzt diese Lehrkräfte einfach so im Rahmen des Sachunterrichts.
Ja.
Eine Wochenstunde, das sind 45 super. Minuten, geht doch so.
Ja.
Also das finde ich super, wenn einzelne Schulen da so einen Vorstoß machen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja in der Lehrerausbildung die Medienkompetenzinhalte gar keine Rolle spielen. Das heißt, ganz viele Lehrkräfte können das ja auch gar nicht wissen, was da wichtig ist.
Ja.
Und denen hat es ja auch keiner beigebracht. Also wir haben irgendwie so eine ganz komische Situation. Uns Eltern hat es keiner beigebracht. Als Smartphones kamen 2007, da waren die meisten von uns schon relativ erwachsen. So, und jetzt haben wir quasi die Lehrkräfte, die betrifft es aber auch, die werden nicht weitergebildet. Also wir sind da in einer ganz, ganz blöden Situation. Deswegen, ich schließe mal den Kreis, zu begleiten statt verbieten, glaube ich, haben wir gerade als Eltern zumindest, weil es keine politischen Entscheidungen dazu gibt, wie verfahren wir damit, weil Medienkompetenz nicht in der Schule gibt, haben wir als Eltern nur die Chance, diesen Weg mit unserem Kind zu gehen.
Ja, wir sind so eine Art Zwischengeneration, aber ich glaube, genau deswegen liegt es an uns, da jetzt Verantwortung zu übernehmen und vielleicht auch als Eltern, das ist jetzt auch nicht jedem gegeben und nicht jeder hat die Möglichkeiten und nicht jede Schule ist offen dafür, aber immer wieder vielleicht auch eine Eigeninitiative anzubieten und zu sagen, nicht nur die Kinder müssen geschult werden. Wir bieten vielleicht auch, ich organisiere es, nächsten Donnerstag kommt jemand und es gibt einen Elternabend, wo die Eltern sich erstmal, viele wissen ja gar nicht, was sie auf dem Handy wie einstellen können.
Ja, genau.
Dass die halt auch mitgenommen werden. Ich glaube, das ist da, also Aufruf an alle, die da draußen Kapazitäten haben, das vielleicht mal zu überlegen, ob sie das so für zumindest ihren kleinen Kreis irgendwie aufgreifen können und selbstinitiativ anleiern können.
Total. Also gerade so, ich habe ganz häufig, bin ich in Kontakt mit Elternvertretern, die dann quasi für ihre Schule einen virtuellen Vortrag anfragen. Und dann ist man aber immer so, ja, wir besprechen das jetzt mit der Schulleitung. Und dann sind alle begeistert und dann sagt die Schulleitung, ja, wir haben kein Budget. Ja. So, wo man so denkt, ja, Leute. Und dann ist es aber so, dass die Eltern dann echt cool sind und sagen, alles klar, wir legen zusammen oder wir nehmen den Förderverein mit rein, der das dann ermöglicht macht, dass da so ein virtueller Vortrag rausgeht. Und wenn die Eltern dann in diesem Vortrag waren, das ist sehr spannend, meine Vorträge gehen meistens so 1,5 Stunden und da gehen nie Leute früher raus.
Ja.
Und das ist immer so, was man vorher annimmt, so, ja, ja, wir haben 200 Anmeldungen, aber das werden dann am Schluss sind es eh nur noch 70. Das sagen die mir immer. Ja. Und dann hast du so, dann sind die aber alle da, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie gestaltest du die Inhalte? Wenn du hands-on bist und den Leuten genau erklärst, was sie einstellen können, was die Kids, wie die digitale Lebenswelt von Kindern aussieht, was sie da auch Schlimmes erleben können, dann ist das so, dann bleibst du dran und dann setzt du das um und bist froh, dass es dir endlich mal jemand sagt.
Ja.
Und eben halt auch ohne Vorwürfe. Also ich bin ja selber Mama, ich kenne ja die ganzen Themen total aus meiner eigenen Lebenswelt. Also ich würde ja nie jemandem einen Vorwurf machen, der warum auch immer seinem Kind viel früher ein Handy gibt. Vielleicht, weiß ich nicht, das Kind muss einen langen Schulweg bestreiten, die Mutter ist alleinerziehend, whatever. Das Kind braucht diese Sicherheit eines eigenen Gerätes. Da würde ich dann empfehlen, okay, dann nimm lieber eine Smartwatch. Da ist ein Kind quasi besser geschützt als am Handy in der ersten, zweiten Klasse. Ne? Aber solche Dinge zu besprechen, solche Impulse zu geben, ohne eben die Familien anzuklagen, das ist mir besonders wichtig, eben weil ich es halt auch aus meinem eigenen Leben alles kenne.
Ja, lass uns mal kurz abbiegen in dein eigenes Leben. Wie bist du das geworden, was du jetzt bist? Also wie ist daraus sozusagen deine Berufung, dein Beruf geworden? Und was genau bietest du an? Was kann man mit dir, von dir machen, lernen?
Also ich bin eigentlich von Beruf Redakteurin. Das habe ich gelernt. Ich habe viele Jahre in Fernsehredaktionen gearbeitet, aber beziehungsweise genau, also nicht non-fiktional, sondern fiktional bei täglichen Serien, Daily Soaps, und habe da sehr früh von einem Chef damals das Thema Online mitbekommen. Da hieß das noch New Media.
Ja.
So, da wollte sich keiner so richtig drum kümmern. Dann war ich die Jüngste da im Team und dann hat er gesagt, ja, Leonie, mach doch du jetzt mal die New Media Sachen. So. Und dann habe ich also die New Media Sachen gemacht und irgendwann wurde aus New Media Online und es wurde immer wichtiger und dann gab es plötzlich auch Budget für eine ganze Abteilung und für Technik und so weiter. Und dann war ich da in Köln bei einer Produktionsfirma und wir haben für mehrere Daily Soaps Online-Content gemacht und haben uns natürlich auch dann mit Pinterest, Instagram, Twitter und so weiter mit den ganzen Apps beschäftigt und haben die aber aus einer anderen Perspektive benutzt. Nämlich, wir haben geguckt, wie können wir die Fernsehzuschauer der Daily Soaps, was müssen wir den Leuten bieten, dass die auf unsere Plattform kommen? Also was müssen wir denen bieten, dass sie uns bei Twitter folgen? Was müssen wir denen bieten, dass sie uns bei Pinterest folgen? Was müssten wir denen bieten, dass sie uns bei Instagram folgen? Also quasi diese Perspektive umgedreht und dadurch hatte ich dann natürlich schon einen ganz guten Einblick. Und war im Freundeskreis damals so die Mutter, die sich auskannte, die man fragte. Und eine Mutter, die sagte irgendwann zu mir, ach, du musst das beruflich machen. Ich bin so froh, dass ich dich habe und dass ich dich immer fragen kann. So.
Ja.
Und 2018, wir waren irgendwie auf einer Reise. Ich hatte damals einen Familienblog und dann waren wir auf so einer Reise, auf einer Kooperationsreise und hatten eine lange Rückfahrt aus Salzburg. Und dann sind mir diese Worte von der Mutter irgendwie nochmal so eingefallen. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, ich glaube, ich möchte das wirklich beruflich machen. Und habe mir dann 9 Monate Zeit genommen und habe da nur als Kind im Netz recherchiert. Also habe mir überall Kinder-Accounts gemacht, auch so, dass man merkt, also dass man hört, sieht, dass ich ein Kind bin. Also ich habe mich halt dann Leonie anders genannt, aber ich sage jetzt mal als Beispiel Leonie 12 CGN für Köln. So, dass du rauslesen kannst, das ist die Leonie, die ist 12, die kommt aus Köln.
Ja.
War ein anderer Name, aber so als Beispiel genannt. Und dann habe ich eben geguckt, was passiert da? Was passiert, wenn ich in der Kinder-App bin mit dem Namen? Was passiert, wenn ich bei YouTube damit angemeldet bin, bei irgendwelchen anderen Seiten, bei Instagram? Und da habe ich natürlich krasse Erfahrungen gemacht. Also es gibt Dinge wie Cybermobbing, das habe ich da nicht erlebt, weil es halt meistens so im, ich sage jetzt mal, im sozialen Umfeld entsteht, meistens, nicht immer, meistens. Aber was ich massiv erlebt habe, war Cybergrooming. Dass mich halt sofort Typen angeschrieben haben, hey Leonie, wie geht's dir, was machst du gerade, Bock Bilder zu tauschen? Oder in so speziellen Kinder-Apps mit Chat-Funktion gab es dann den Fall, dass die mir geschrieben haben, hast du Snapchat, hast du WhatsApp? Und da habe ich es gar nicht gecheckt, warum die das wollen. Und dann ging es darum, weil du in den Kinder-Apps kannst du keine Bilder tauschen. Und beim Cyber-Grooming ist der Ziel dieses sexualisierten Kontaktes, ist das Ziel, dass man mit dem Kind Bilder tauschen möchte. Mhm. Und das geht halt in den Kinder-Apps nicht. Also wollten die Snapchat und WhatsApp haben. Und ja, das waren so die krassen Sachen, wo ich dann gemerkt habe, okay, mir werden hier Dickpics geschickt, ich werde hier massiv sexuell belästigt und alle wissen beziehungsweise denken, dass ich ein minderjähriges Kind bin aufgrund meines Nutzernamen. Das ist was, das muss bekannter werden. Und dann habe ich mit ganz vielen Experten gesprochen und so und habe dann irgendwann Online-Kurse erstellt, sehr umfangreich tatsächlich. Und die sind dann 2019 rausgegangen. Die hatte ich auch bis vorletztem Jahr auch drin. Mittlerweile ist es sehr schwierig mit dem Online-Kurs, gerade in dem Bereich, weil du irre schnell aktualisieren musst.
Ja.
Das habe ich zeitlich überhaupt nicht mehr geschafft. Und dann kam quasi die Überlappung mit den Büchern, die aber auch jetzt unser Begleiten statt Verbieten ist jetzt in der vierten Auflage. Also dann kam das mit den Büchern und mittlerweile schreibe ich Bücher und halte nur noch Vorträge, weil die Vorträge kann ich natürlich super gut aktuell halten.
Ja.
Die Bücher auch, weil wir halt dadurch, dass wir sehr viele Bücher gut verkaufen, haben wir ständig auch neue Auflagen. Das ist auch cool. Ja, genau, aber den Online-Kurs gibt es nicht mehr. Und so bin ich sozusagen zu diesem Thema gekommen.
Wahnsinn. Und sprichst du mit deinen Kindern oder hast du mit deinen Kindern dann jeweils auch diese wirklich ausdrücklichen Gefahren angesprochen?
Voll, also, ja.
Weil wir waren jetzt auch schon bei Drogen und so weiter. Es geht ja nicht immer nur um das Sexualisierte, sondern es geht ja, also es gibt ja, die Liste ist lang, was alles passieren kann. Mhm. Machst du das richtig so greifbar für die Kids oder wie kommuniziert man das seinen Kindern gegenüber?
Ich mache das ganz unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel, als meine kleine Tochter WhatsApp haben wollte und als wir entschieden haben, okay, du darfst das nutzen, du darfst in den Klassenchat, weil alle sind da drin, dann habe ich natürlich sie erstmal mich mit ihr hingesetzt und habe ihr alle Gefahren, die bei WhatsApp passieren können, erklärt. Ich habe gesagt, keine Kanäle. Ich habe ihr erklärt, dass es Kettenbriefe gibt, dass es auch sehr verstörende Kettenbriefe gibt, die bei Kindern kursieren, die einem große Angst machen können und habe ihr auch vorgelesen, was da drin steht. Und interessanterweise hat sie das dann alles so, ja, okay, oh, das ist aber schlimm und so. Und als sie dann 6 Monate etwa später so einen Kettenbrief bekommen hat, obwohl sie vorbereitet war, hat sie ganz doll Ängste bekommen, hat auch wieder bei uns nachts geschlafen. Habe ich so gedacht, krass, das ist ein aufgeklärtes Kind und trotzdem nimmt sie das jetzt so mit. Und ja. Dann gibt es aber auch Kinder, ich weiß aus ihrem Freundeskreis, die haben den Kettenbrief auch bekommen und die haben gesagt, ach, das stimmt doch eh nicht. Mhm. Also das hast du eben auch. Ja, jedes Kind geht eben anders mit den Themen um. Was war jetzt nochmal die Ursprungsfrage?
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ganz wichtige Grundelement ist, dass man so diese Verbindung zu seinem Kind hat, dass das Kind sich traut, sich mitzuteilen und dass man einfach immer diesen Bezug hat, immer wieder auch eingreifen kann, immer wieder justieren kann, begleiten kann. Wenn das schon abgebrochen ist, warum auch immer, das kann ja ganz viele Gründe haben, dann hat man es wirklich schwer auch als Eltern. Ne?
Also ich weiß jetzt wieder, was ich noch ergänzen wollte. Ich mache das dann häufig so, dass wenn ich gerade in so einer Recherchephase bin für irgendein Buch zum Thema TikTok oder so, dass ich dann am Abendessen das auch erzähle. Jetzt nicht die ganzen schlimmen Videos, Gaza oder so, was, wenn Kinder, die verstorben sind oder sowas, erzähle ich natürlich nicht. Aber manche Dinge erzähle ich schon. Und das ist eben dann auch so, ich versuche, dass wir sehr viel Digitalität analog an den Familientisch holen. Also dass klar ist, wir können hier über alles sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Also dass wir nicht so trennen, so wie war Schule, wie war das Essen dort und so weiter. Hast du deine Vokabeln gelernt, sondern auch zu fragen, ja, was hast du online erlebt? Was war heute los im Klassenchat? Wie geht's da gerade ab? Und dass das aber nicht so, ich sag jetzt mal, mit erhobenem Zeigefinger oder so, sondern halt ganz normal. Ich erzähle, was bei Instagram war oder was ich heute bei TikTok gesehen habe oder so. Und meine Tochter kann jetzt noch nicht sehen, was bei TikTok ist, aber sie erzählt dann vom Klassenchat oder so oder von irgendeinem neuen, wenn sie an ihrer Switch was spielt, dann erzählt sie dann, was sie da heute Neues an Geschenk bekommen hat oder wie auch immer so. Ne? So ganz unaufgeregt und halt, wie wir über andere Dinge auch reden.
Ja. Ist es nach deiner Erfahrung sozusagen, also beginnt, es ist ja nicht nur das Handy, das die Gefahr darstellt oder die Möglichkeiten, je nachdem, wie man es sieht, sondern es beginnt ja, also Medien sind ja viel, viel mehr. Und es beginnt ja vielleicht auch schon viel früher, bevor das erste Handy in den Haushalt einzieht. Ist es für dich schon auch der Umgang mit, sagen wir mal, Fernsehen, der das Ganze so einleiten kann, wie so eine Anfangsdroge, in Anführungsstrichen?
Ja, ich finde das Wort Droge zu krass in dem Kontext. Fernsehen. Ich sag mal so, bei Kinder-Apps empfehle ich immer, guckt auf die Zeiten, aber schaut vor allen Dingen auf die Inhalte. Und das würde ich eben auch aufs Fernsehen adaptieren, dass man also sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, was gucken die Kinder da. Und da gibt's, da habe ich auch einen Tipp, da gibt es eine Mega-Seite, die heißt flimmo.de.
Wie schreibt man Flimmo?
Mit F, wie flimmern, aber Flimmo.
Ja. Okay.
Und bei flimmo.de findest du jede Kinderserie, jeden Kinofilm, alles, was bei YouTube läuft, alles, was bei Netflix, Disney Plus und so weiter läuft und kannst dir quasi eine pädagogische Empfehlung geben lassen. Und das finde ich so großartig, weil du halt, so bin ich damals nämlich zu einer ganz tollen Kinderserie bei Netflix gekommen. Una und Baba heißt die. Die ist mega unaufgeregt, keine schnellen Schnitte, keine dramatische Musik. Meine Lieblingskinderserie. Für Kleine allerdings, muss ich dazu sagen. Und jetzt wollte ich nochmal einen Unterschied machen zwischen digitalen Medien und dem Fernsehen. Wir haben natürlich die Interaktionsrisiken, die wir bei einem Fernseher haben. Die sind ja nicht so gegeben wie bei digitalen Medien. Also digitale Medien heißt ja auch, Kids werden angechattet.
Ja.
Kids werden in Kommentaren möglicherweise auch beleidigt, ausgelacht, gefilmt, irgendwie lächerlich gemacht im Klassenchat. Das hast du ja beim Thema Fernsehen nicht. Ja. Mhm. Also bei der Bildschirmzeit unterscheidet man nicht zwischen digitalen Bildschirmen und Fernsehbildschirmen, also bei den offiziellen Medienzeitempfehlungen, zum Beispiel von der BZGA oder so. Aber ich finde schon, dass wir das unterscheiden müssen. Weil klar, du hast das Thema mit den Augen, ne? Also Blaulicht und so weiter an den Geräten. Ich sag mal so, exzessive Nutzung, egal ob Fernseher oder andere Bildschirme, ist immer blöd. Das ist auch so, wenn du dich ausschließlich von McDonald's ernährst, ist immer blöd. Ja?
Ja.
Wenn du zu viele Süßigkeiten isst, blöd.
Ja.
Wenn du das Ganze ausgewogen betrachtest und dein Kind jeden Tag in die Kita geht, danach geht ihr vielleicht noch auf den Spielplatz, oder es geht in den Garten, hüpft Trampolin. Vielleicht habt ihr auch noch ein Hobby. Vielleicht geht es noch zum Tanzkurs oder im Fußballclub. Und wenn es dann eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde irgendwie noch eine Kinderserie guckt, ist doch nicht schlimm. So würde ich das immer sehen. Ne? Das kommt immer so auf die Ausgewogenheit drauf an. Nur dann würde ich halt gucken, okay, welche Kinderserie passt denn zu meinem Kind? Also bei Flimmo zum Beispiel habe ich damals nach Eiskönigin 2 gesucht. Meine Tochter war da, ich weiß nicht, 8. Und das hat ja eine FSK ab 6 Jahren.
Mhm.
Und bei Flimmo hatte es dann eine FSK ab 9 Jahren. Und dann wusste ich, da ich weiß, mein Kind ist sehr sensibel, reagiert sehr auf Musik, auf dramatische Schnitte. Und da wusste ich, okay, alles klar, Eiskönigin 2 gucken wir uns noch nicht an. So, da warte ich noch ein bisschen damit.
Ja.
Und
da gehe ich mit. Das finde ich eine interessante Sache, die du gerade gesagt hast. Vielleicht können wir, also nicht als, du bist ja keine Medienpädagogin, aber als mit deiner Expertise und auch als Mutter. Mhm. Vielleicht können wir mal so ein paar Sachen also ich fange jetzt tatsächlich auch bei 0 an. 0 bis 3 Jahren, was findest du okay? Welches Medium und wie lange?
Ich finde, Kinder benötigen keine Medien in diesem Alter, sondern lernen quasi am meisten in der analogen Welt. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt verurteilen würde, wenn ein Kind mit 3 auch mal eine App nutzt oder so. Wir haben zum Beispiel damals, weil ich jetzt hab ich gesagt, gar braucht keine Medien, das stimmt nicht. Wir haben zum Beispiel sehr früh auf Hörmedien gesetzt, als meine Kleine war.
Ja.
Wir hatten, ich meine, da war sie 3, hatten wir zum Beispiel die Tonybox. Da fing das gerade an, dass die Tonybox aufkam.
Ja.
Die war für uns ein total ein stetiger Begleiter. Und da haben wir dann nicht geguckt, oh nein, es ist Hörspiel zu Ende, sie will jetzt noch mal eins hören, das ist jetzt zu viel. Sondern wenn wir gesehen haben, sie ist da irgendwie am Werkeln und am Spielen und so, dann war das total in Ordnung. So, ja. Hörmedien habe ich noch nie begrenzt.
Ja.
Aber halt das Thema Bildschirm, weil eigentlich auch so ein bisschen aus Selbstschutz. Also wenn die noch so klein sind und die dürfen dann Sachen, dann hast du natürlich auch viel früher die Diskussionen,
ja,
dass sie das beenden sollen. Und wenn sie es halt nicht dürfen und es quasi auch nicht vorgelebt wird, dann, wenn du 2 Jahre alt bist und es ist keiner da, der permanent neben dir daddelt, dann hast du ja auch kein Interesse. Also sie brauchen es nicht, aber trotzdem, glaube ich, ist nicht so schlimm, wenn Kinder mal was gucken. So.
Wie ist es mit 3 bis 6 Jahren?
Mit 3 bis 6 Jahren glaube ich heutzutage, dass du Kinder nicht mehr vor digitalen Medien fernhalten kannst. Allein schon, weil wir Erwachsenen ja auch ständig an den Geräten hängen. Und wenn es nur ist, dass wir die Kinder filmen oder fotografieren. Aber wir sind ja ständig damit beschäftigt. Ich habe das auch in der Corona-Zeit so bemerkt, ne? Da habe ich dann angefangen zu kommentieren, was ich am Gerät mache, damit mein Kind jetzt nicht denkt, meine Mutter daddelt hier den ganzen Tag.
Ja.
Ich muss noch kurz eine E-Mail machen, ich mache mal jetzt noch eine Überweisung, bla bla bla. Aber mit 3 bis 5 können Kinder natürlich auch schon coole Sachen machen. Also aktuell ist es halt so, ich muss ein bisschen springen, sorry, aber aktuell ist es halt so, dass Kinder ja lernen, dass die Geräte nur für Konsum stehen.
Mhm.
Häufig haben die schon mit 2, 3 irgendwie, dürfen die sich was bei Netflix gucken oder bei YouTube oder Spiele. Das ist für uns Eltern in dem Moment vielleicht entlastend, aber unsere Kids können die Geräte ja auch als Gestalter nutzen. Und da haben wir quasi so ein bisschen die Chance, welche Apps geben wir den Kids. Also wenn dein Kind 4, 5 Jahre alt ist, dann kannst du zum Beispiel die App Fiete Bastelversum holen. Mhm. Und in dieser App werden die Kinder animiert dazu, Tiere zu basteln. Also wirklich ganz analog Schere, Stift, Papier. Und sobald die Tiere fertig sind, werden die fotografiert, dann werden die in die App hochgeladen. Die Kinder können diesem Tier ein Geräusch mitgeben, ja, einen Namen mitgeben und dann entscheiden, wo soll das Tier stehen? In der Kita, am Meeresgrund, auf dem Bauernhof, wie auch immer. Und das ist halt so eine coole Geschichte, wo ich sage, so macht es eigentlich Sinn, dass Kinder es beigebracht bekommen, weil die Geräte sollen sie ja später in ihrem Beruf auch als Werkzeug nutzen, ja, und nicht nur für Konsum. Und sowas kann man natürlich schon super früh machen.
Mhm. 6 bis 13 Jahre?
Das ist jetzt eine sehr weite Altersspanne.
Würdest du es unterteilen lieber?
Also ja, 6 bis 11 eigentlich eher. Von 6 bis 11 sagt man so maximal 1,5 Stunden Medienzeit am Tag. Aber auch da, ne, macht's echt was aus, welche Inhalte sind es. Also wenn jetzt, ich sage jetzt, mein Kind eine Stunde Minecraft zockt auf der Switch im Kreativmodus, ist das wertvoller, wie wenn mein Kind eine Stunde oder 1,5 bei TikTok scrollt.
Ja.
Also die Inhalte sind echt wichtig.
Ja.
Und ab 11 sagt man so, ist ein Kind 11 Jahre, maximal 11 Stunden Medienzeit pro Woche. Ist ein Kind 12 Jahre, maximal 12 Medienstunden pro Woche. Da hat man dann so einen ganz guten Richtwert. Und das kommt dann tatsächlich, je älter die Kids werden, auch total schnell zusammen. Weil gerade jetzt so, wenn die anfangen zu zocken oder so, geht das ratzifatzi.
Ja. Ich habe gerade neulich gelesen oder auch nochmal in einem anderen Podcast gehört, dass eigentlich die Empfehlung war, die Kinder erst mit 14 an ein Handy zu bekommen. Aber ich kenne niemanden, der das geschafft hat.
Ich auch nicht. Also ich glaube, es gibt schon so ein paar Gruppierungen, wo man es versucht und auch schafft. Und das kannst du aber wirklich nur, glaube ich, wenn du so quasi auch das Umfeld hast. Also wir hatten mal einen Fall mit einem Online-Spiel, bei meiner großen Tochter war das. Und da war es so klar, da waren wir so eine Gruppe an Kindern und Gruppe an Müttern. Und da war klar, die Hälfte der Mütter, die sieht dieses Spiel gar nicht gerne. Und alle Kinder sagen aber, ja, aber der und der darf das auch. Und dann haben wir Mamas beschlossen, wir suchen jetzt ein anderes Spiel für die Kids. Und dann war es total okay. Dann haben die Kids was anderes gespielt, weil es nicht mehr, das Argument nicht mehr gezählt hat. Alle dürfen das. Also wenn du zum Beispiel siehst, dass dein Kind will Fortnite spielen und alle spielen Fortnite, dann sprich die anderen Mütter an oder die anderen Väter an und sagst dann mal, ist euch das eigentlich recht? Nein, das ist uns gar nicht recht, aber das ist Gruppenzwang und so. Und den Gruppenzwang kann man ja aushebeln, zu sagen so, okay, statt Fortnite gibt's hier jetzt Minecraft. Beispielsweise.
Ja.
So.
Ja. Was sind denn so die ersten Schritte, die man als Eltern machen kann? Also erstens, ab welchem Alter sollte man sich damit auseinandersetzen? Und zweitens, was genau kann man machen?
Ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt, weil es ja total darauf ankommt, welche Geräte sind bei den Familien vorhanden, haben Kinder freien Zugang dazu, werden sie mit Regeln groß. Ich finde es ganz gut, wenn Kids früh zum Beispiel so eine Art Medienchips bekommen, die sie zum Beispiel selbst gestalten. Mit früh meine ich jetzt nicht mit 1 oder 2 oder 3, sondern weiß ich nicht, im Vorschulalter beispielsweise. Also, dass du quasi aus einem Schuhkarton kleine Coins bastelst, die kann dein Kind gestalten und dann hast du 3 Medienchips die Woche. Und dein Kind entscheidet dann, wann es diese Medienchips einsetzt. Und dann steht zum Beispiel ein Medienchip für 20 Minuten oder für 30 Minuten.
Ja.
Und dann kann dein Kind am Montag sagen, ich möchte heute einen Medienchip einsetzen. So. Und da lernt es sehr unbewusst auch das, was ist, was wir regulieren. Und ohne, dass wir da mit erhobenem Zeigefinger stehen, sondern das Kind darf es selber entscheiden und ist quasi bemächtigt, das auch zu tun. Das finde ich ganz cool.
Wie stehst du denn zu Medienverboten als Erziehungsmaßnahme? Also gerade wenn du vorhin erzählt hast, dass das ja auch so, wenn das Kind kein Handy hatte, sich ausgeschlossen fühlte, kann das ja auch wirklich ganz schlimm sein, wenn die nicht jeden Tag einmal mindestens auf Snapchat sind oder ne, wo auch immer sich einmal gemeldet haben und oder wissen, was los ist.
Mhm. Ich bin total der Gegner von Medienverboten dahingehend, was die Geräte angeht. Ich möchte das aber an dem Beispiel festmachen.
Ja.
Wenn ich meinem Kind immer drohe, das Handy wegzunehmen, weil es beispielsweise das Zimmer nicht aufgeräumt hat oder weil es in Mathe eine 5 hat, dann wird dieses Gerät für mein Kind noch viel wichtiger. Und mein Kind wird niemals riskieren, dass das Gerät wegkommt. Wenn dein Kind dann aber ein massiv schlimmes Erlebnis an dem Gerät hat, kommt es dann zu dir und sagt, Mama, Papa, ich weiß, ich darf nach 10 eigentlich nicht mehr an meinem Handy sein, aber ich habe jetzt das und das erlebt. Was machst du dann? Dann sagst du ja, wir nehmen jetzt dein Handy weg.
Ja.
Und dann verschließen sich Kinder.
Ja, Thema Vertrauen.
Thema Vertrauen. Deswegen bin ich total dafür, die Mediennutzung oder auch Gerätenutzung nie mit irgendwelchen Drohgebärden zu versehen, sondern da wirklich zu sagen, ich habe mich da geärgert über dich, das ist blöd für dich, aber danke, dass du zu mir gekommen bist und danke, dass du mir das erzählt hast. Und nicht damit drohen, dass das Handy wegkommt.
Ja.
Oder das Tablet, whatever.
Ja. Gab es schon mal irgendeine Situation, die du, obwohl du es vorbereitet hast und begleitet hast, dann doch dich vor eine Herausforderung gestellt hat?
Ja, das war die Situation mit dem Kettenbrief per WhatsApp.
Ja.
Und der war auch heftig. Aber ich hatte ja trotzdem mit meiner Tochter schon drüber gesprochen, aber weil er eben so heftig war und weil in diesem Kettenbrief stand, wenn du das jetzt nicht an 20 Leute weiterleitest, wirst du am nächsten Morgen mit einem abgefressenen Bein aufwachen und deine Mutter wird in 10 Tagen sterben. Und das ist schlimm. Und deswegen hat meine Tochter diese 10 Tage abgewartet, weil sie gesagt hat, Mama, was ist jetzt doch, wenn du innerhalb der nächsten 10 Tage stirbst? Da sage ich, Schatz, guck mal, das steht schon in meinem Buch. Das Buch habe ich 2022 geschrieben. Guck mal, das ist 3 Jahre her. Damals gab es das schon. Das gab es auch schon vorher. Und ich habe versucht, immer wieder das zu erklären. Aber nein, sie wollte diese 10 Tage abwarten, ob der Kettenbrief stimmt. Weil sie hatte ihn ja nicht weitergeleitet. Das habe ich ja gesagt. Du darfst ihn nicht weiterleiten.
Ja. Das ist so perfide. Ne? Also ich meine, das ist ja wirklich ein Beispiel, wo wir als erwachsene, rationale Menschen, das würden wir weghusten und weglachen und nicht ernst nehmen. Und dass das dann einem, das zeigt nochmal, was für eine Kraft das auch hat. Dass das jetzt einem 11-jährigen Kind so eine Angst macht, dass es wirklich Albträume hat. Und also wenn ich dann an die Gefahren von Social Media denke, dann habe ich ganz andere Dinge vor Augen und nicht so einen doofen Kettenbrief von WhatsApp. Aber da sieht man mal, dass man sich wirklich auch immer wieder in die verschiedenen Blickwinkel hineinversetzen muss und also wirklich auch in die Kinder hineinversetzen muss, die eben diese ganze Lebenserfahrung noch nicht haben und das nicht einschätzen können.
Total. Und dass man sich eben auch wirklich mit so, wenn man dem Kind erlaubt, WhatsApp zu nutzen, dass man sich auch wirklich anguckt, okay, in die Recherche geht, welche Kettenbriefe gibt es überhaupt?
Ja.
Und was steht da drin?
Ja.
So.
Wir haben vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass es in Australien ja diese Gesetzesänderung gab, dass Kinder ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also Teenies, sage ich mal, nicht mehr auf Social Media herumspazieren dürfen. In der Praxis, surprise, ist es nicht gut machbar. Was wünschst du dir unter einem realistischen Schirm, was auch machbar ist, was passieren kann von Politik oder von Restriktionen, von Meta und Co., die vielleicht andere Möglichkeiten haben. Also kann man unsere Kinder in einem Social-Media-Raum loslaufen lassen, der sicher ist? Oder ist es einfach, gibt es immer diese Lücken, die man nicht aufspüren kann, weil sich jemand eben als Kind ausgeben kann, der gar kein Kind ist oder?
Also aktuell kannst du dein Kind auch mit allen Schutzeinstellungen nicht sicher auf Social Media wissen, sozusagen. Ja. Das geht nicht. Weil, wie gesagt, das habe ich anfangs schon gesagt, die echten Gefahren, die gehen ja von Menschen aus.
Ja.
Was es bräuchte, wäre eigentlich eine verlässliche Altersverifikation. Das muss möglich sein und das ist auch technisch möglich, aber die Tech-Anbieter haben gar kein Interesse daran, das umzusetzen. Mhm. Also jeder von uns hat eine SIM-Karte in seinem Gerät. Warum kann man diese SIM-Karte nicht an eine Alterskontrolle koppeln? Fair enough, das ist möglich, technisch ist das möglich. Oder man kann mittlerweile mit Gesichtserkennung, mit KI auch daran, also könnte man quasi sehen, wenn sich mein Kind ist 9 Jahre alt und will sich Snapchat runterladen und die KI kann erkennen, du bist zu jung. Also das wäre alles möglich. Und das ist, glaube ich, eine verlässliche Alterskontrolle wäre, glaube ich, eine wirklich verlässliche, das Einzige, was fruchten würde. Mhm. Weil wenn du sagst, okay, wir verbieten jetzt das und das und das, in Australien ist ja zum Beispiel YouTube erlaubt, aber Instagram verboten und noch was ist verboten? TikTok, glaube ich, aber WhatsApp ist dann wiederum erlaubt. Also das impliziert ja, dass WhatsApp und YouTube totale Safe Spaces sind, weil die erlaubt sind, aber dem ist nicht so. Auch da kannst du ganz schlimme Bilder sehen. Ja. Deswegen, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich glaube, da muss man andere Wege gehen. Und das andere Thema ist, wenn du Social Media wirklich verbietest und explizite Social Media Inhalte, weiß ich nicht, ab 16 oder so erst erlaubst, wo gehen die Kinder denn bis dahin hin? Wo gehen die dann hin? Gehen die dann in richtig üble Foren? Gehen die dann auf Seiten, wo es Inhalte gibt, die bei TikTok rausgeflogen sind, weil die zu schlimm sind? Gehen die in irgendwelche Reddit-Foren? Wo gehen diese Kinder dann hin?
Ja.
Weil Digitalität geht ja nicht weg.
Meinst du, es könnte sich eine Plattform, die wirklich, wirklich Gutes im Sinn hat und für genau diese Zielgruppe gemacht ist, etablieren? Ich sag mal, früher gab es dann, weißt du, Facebook kam hoch und dann gab es StudiVZ. Mhm. Und sowas sozusagen für diese jüngeren Kinder, die sich dann wirklich alle nur noch da treffen und da auch sicher sein können?
Meinst du, das finde ich mega. Das finde ich mega. Ich bin da auch vorgestern auf eine gestoßen. Ich habe den Namen jetzt nicht parat, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Aber es gibt so einen Vorstoß von einem deutschen Start-up. Die haben also so eine Social-Media-App, sage ich jetzt mal, für Kinder entwickelt. Die muss ich mir aber nochmal genauer angucken. Das werde ich aber auch tun, weil ich das nämlich mega toll finde.
Dass die Kinder wirklich auch nur noch dahin wollen, dass der ganze Rest egal ist. Das sind dann die ganzen Alten.
Genau, Mama ist bei Instagram, will ich nicht mehr hin,
genau,
ich gehe da und dahin.
Ja, das wäre es doch.
Wo quasi wirklich die Positivität im Vordergrund steht, wo nicht beleidigt wird, wo keine propagandistischen, rassistischen, pornografischen Inhalte sind. Ja, das gibt's und wie gesagt, ich habe es mir halt noch nicht angucken können. Aber das werde ich tun und ich hoffe, dass die mit ihrem Startup da wirklich richtig was bewirken können.
Richtig gut. Als letztes Thema würde ich noch gerne KI ansprechen, weil das ist dein neues Buch, beziehungsweise dein gerade werdendes, gebärendes Buch, was im Herbst rauskommen soll. Mhm. Kluge Köpfchen mit KI. Mhm. Das ist ja nochmal ein ganz neues Feld, was da eröffnet wird. Und würdest du auch sagen, du steckst viel tiefer am Thema als ich, dass es in dem Zusammenhang so wichtig ist, den Kindern zu sagen, nicht alles, was ihr seht, ist real. Also hinterfragt alles, nutzt die KI für gewisse Dinge, aber KI ist auch ein Tool dafür, um euch etwas vorzumachen, was gar nicht existiert. Siehe Bilder, Videos und so weiter, die einfach realitätsnah aussehen, aber komplett fake sind. Oder was ist so?
Also ich sage immer, hinterfragen anstatt hinnehmen ist die Kompetenz unserer Zeit.
Ja.
Auch für Kinder. Und ich gucke mit meiner kleinen Tochter zum Beispiel häufig Videos oder ich zeige ihr dann Fotos und sage, was glaubst du, ist das jetzt KI oder nicht?
Ja.
Und dann rätseln wir gemeinsam. Und dann gibt es manchmal so Hinweise, zum Beispiel, wenn ein Account bei Instagram schon .ai heißt für Artificial Intelligence, dann weißt du schon. Oder manchmal auch in den Hashtags siehst du es, ne? Aber manchmal ist es echt auch so gut gemacht, dass wir kaum drauf kommen. Das ist das nächste große Ding und es wird immer schwieriger für uns werden, mit bloßem Auge zu erkennen, was ist jetzt real und was ist nicht real. Da vergruselt es mir auch ein bisschen. Auf der anderen Seite sehe ich auch schon, dass KI natürlich in vielen Bereichen Mehrwert hat, Aber jetzt haben wir quasi das nächste Thema. Wir hatten jetzt das Medienkompetenzding, wo Kinder schon nicht richtig begleitet werden in der Schule. Und jetzt haben wir KI, wo es auch noch nicht so richtig einen Leitfaden für alle gibt. Was macht ihr denn jetzt? Die Schüler nutzen das alle, weil die haben nämlich KI in Snapchat. Die machen mit dieser KI ihre Hausaufgaben. Die KI in Snapchat ist aber hochproblematisch. Also wenn ich der zum Beispiel schreibe, ich habe mentale Sorgen, mir geht es überhaupt nicht gut, dann reagiert diese KI für ein Kind überhaupt nicht angemessen, wie sie sein müsse. Oder ich habe auch getestet, was Snapchat mir für Filme empfiehlt, für Horrorfilme. Und dann fragt mich die KI nicht, wie alt bist du denn? Sondern die KI empfiehlt mir direkt einen Film ab 16. So, ne? Ganz problematisch teilweise. Deswegen muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, wie kann man das sinnvoll nutzen? Zum Beispiel, indem man sich dann gemeinsam mit dem Kind hinsetzt. Also ich finde, dass Kinder... Jugendliche ist was anderes, aber Kinder sollten KI nicht unbegleitet nutzen. Da muss immer ein Erwachsener dabei sein. Aber da kann man das ganz cool machen, indem man sich quasi für Klassenarbeiten vorbereitet, sich Arbeitsblätter erstellen lässt, sich ganze Heftzeiten kann man hochladen und sagen, hey, kannst du meinem Kind daraus eine Klassenarbeit generieren oder einen Lückentext für Vokabeln. Wir haben jetzt letzte Woche, habe ich mit meiner Tochter für Kommasetzung geübt und das haben wir auch alles ChatGPT machen lassen. Es gibt tolle Sachen, ne?
Ja.
Aber die KI-Anwendungen innerhalb der Social-Media-Apps, da habe ich noch so ein bisschen meine Schwierigkeit mit, vor allem bei Snapchat.
Ja. Würde es genau darum, also gib uns mal so einen kleinen Insight für das neue Buch. Würde es genau darum gehen?
Wo, ja, genau auch. Also ich schreibe das Buch zusammen mit dem KI-Experten Kai Spriestersbach. Ich bin ja nun keine einschlägige KI-Expertin, er ist das aber.
Ja.
Und wir gucken eben dann drauf, wie, und das habe ich viel mit meiner Tochter getestet, wie kann KI unseren Alltag vereinfachen? Wie kann uns KI beim Lernen unterstützen? Wie in der Schule? Wie bei einem Referat? Welche Sachen sind sinnvoll zum Vokabeln lernen? Und wo sind die Gefahren und Risiken? Und dazu gehört dann eben auch Social Media, ne? Darüber schreiben wir auch. Ja. Ja.
Super, ich freue mich sehr darauf. Wo erreichen wir dich, wenn wir Rückfragen haben, wenn wir als Mutter, als Vater Hilfe brauchen? Wie können wir dich ansprechen?
Gerne bei Instagram unter @kinderdigitalbegleiten, alles in einem Wort, oder unter kinderdigitalbegleiten.de.
Super, ich schreibe alles in die Shownotes, auch nochmal die Webseiten, die du erwähnt hattest, und natürlich auch deinen ganz brandneuen Podcast, in dem du alle 14 Tage auf dem Laufenden hältst zu verschiedenen Themen und
digitales
Begleiten.
Cool.
Ich danke dir.
Ich danke. Tschüss.
Mich beschäftigt dieses Thema total und ich weiß natürlich, dass hier auch viele Mamis zuhören, deren Kinder noch sehr klein sind, aber ich bin der Meinung, dass wir uns als Eltern und Begleitpersonen dieser nächsten Generation, die mit all dem von Geburt an aufwächst, nicht früh genug damit auseinandersetzen können. Deswegen, ja, hoffe ich, dass ihr diese Folge auch so informativ fandet und sie ein Anstoß für genau das Auseinandersetzen war, wie für mich. Kommentiert doch gerne mal bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl, wie ihr die Folge fandet, wen ihr euch sonst noch so als Gast wünscht. Folgt uns auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, eure Nora.